Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral, dem Interview-Podcast von Fett Consulting. Wir begleiten Unternehmen auf ihrer Reise der digitalen und nachhaltigen Transformation und treffen dazu immer wieder interessante GesprächspartnerInnen, die euch und uns inspirieren und zum Nachahmen animieren sollen. Denn am Ende glauben wir fest daran, dass eine nachhaltige Transformation nur gemeinsam gelingen kann und auch eben durch den Austausch. Und so haben wir eben diesen Raum geschaffen zum Austausch mit ExpertInnen. Und ja, wir, das sind wie immer Nils und ich. Nils, wie geht's dir?
Maike, mir geht's super. Ich gucke hier gerade aus dem Fenster, sehe den blauen Himmel, kann es kaum erwarten, halt gleich hier mal schön rauszugehen, Mittagessen zu gehen draußen und freue mich total. Wie geht's dir?
Ja, du, ich kann mich dem anschließen. Also es ist einfach toll. Die Frühlingsgefühle kommen langsam hoch und das macht Lust. Es ist Freitag. Du, wen haben wir denn da?
Ja, wir haben Henning zu Gast und zwar Professor Dr. Henning Klafke. Henning, du bist ja seit 2021 Professor für angewandte Informatik an der Beruflichen Hochschule Hamburg. Wir kennen uns über einen gemeinsamen Bekannten, und zwar den Rainer Karcher. Und der Rainer war ja eben auch schon mal oder zweimal bei uns.
Zweimal.
Sogar im Podcast. Und mit ihm hast du auch das Projekt Nachhaltige Bildung in der Informatik, NABIT, gestartet. Dein roter Faden ist neben der IT das Thema Ausbildung, das wir heute im Gespräch noch aufgreifen werden, ne? Weil da haben wir ja auch schon uns häufiger ja auch schon mal an der Kaffeemaschine ausgetauscht, was das jetzt auch wiederum nochmal für interessante Facetten jetzt auch in Bezug auf KI hat. Und da wird uns bestimmt in den nächsten 30 Minuten nicht langweilig. Was in deiner Vita natürlich noch auffällt, du bist gelernter Möbeltischler. Also was für ein Rufstart. Und ich freue mich total auf den Austausch mit dir. Henning, wie geht's dir denn überhaupt?
Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank, liebe Maike, lieber Nils. Es ist toll, dass ich heute in dem Podcast dabei sein darf. Und mir geht's auch gut. Wir haben es gerade schon kurz vorher ja gesagt, das Wetter ist schön. Da hat man natürlich nur positive Gefühle und insofern super geht's einem. Vor allen Dingen, wie du es ja auch schon gesagt hattest, mit dem, was jetzt auch ansteht, in Richtung Nachhaltigkeit zu denken und aktiv zu werden. Darüber werden wir uns ja heute auch unterhalten. Aber nee, mir geht's wirklich prima und ich freue mich auf den Podcast mit euch.
Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Du, wir fragen ja immer am Anfang unseren Gast, wie du denn zur Nachhaltigkeit gekommen bist. Und das interessiert uns bei dir natürlich auch. Begleitet dich das Thema schon immer? Gab es einen Aha-Moment? Erzähl uns doch mal ein bisschen was dazu.
Das ist natürlich kein gerader Weg. Ich glaube, wir alle haben keine geraden Wege, die zu diesem Thema führen. Und du hast ja schon gesagt, Nils, ich habe ja eine Tischler-Ausbildung gemacht, bevor ich auch studiert habe. Und durch meine lange Jahre, die ich auch an der Technischen Universität Harburg war und dort Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet habe zu diesem Thema, also nicht zum Thema Nachhaltigkeit, aber vorwiegend zum Thema Elektrotechnik, Informationstechnik, Medientechnik und so weiter, steht bei mir als Bildungswissenschaftler die Bildung immer im Vordergrund. Und ich habe mir immer schon die Gedanken gemacht, wie kriegt man das hin? Man sagt ja immer so, die Technologie gibt einen Weg vor und die Bildung hinkt immer ein Stück hinterher. Und das war für mich immer so eine Sache, wo ich eigentlich sagte und wo wir es auch im Institut sagten bei uns, nee, das stimmt nicht, weil wir gestalten eigentlich die Technologie und wir gestalten die Technik. Da müssen wir eigentlich vorne dran sein. Und da ist für mich die Frage, wenn wir sagen, wir gestalten die Technologie, sei es jetzt die Technologie in den Arbeitsprozessen, die wir unternehmen als Tischler oder auch in dem Fall jetzt als Fachinformatiker in dem Feld, in dem ich jetzt tätig bin, dann stellt sich mir immer die Frage, ja, wenn wir sie gestalten, mit welchen Werten gestalten wir sie denn? Und das ist ein wesentlicher Schritt. Wir sind nicht rein technikdeterministisch unterwegs und sollten dahinter hängen, sondern sollten aktiv die Technik gestalten. Und dann kam ich dazu, dass ich immer diesen Schritt über Bildung gesucht habe und habe dann gesagt, Mensch, ja, ich muss irgendwie Leute zusammenfinden. Und da traf ich, wie gesagt, schon auf den Rainer Karcher, und das war 2022 war das, auf den IT-Strategietag, und wir haben gesagt, lass uns doch mal ein Symposium für nachhaltige Bildung starten. Und das war so der erste Schritt eigentlich, wo ich sagte, komm, jetzt greife ich das strukturiert an.
Und wie gelingt denn nachhaltige Bildung?
Ja, das ist tatsächlich ein Thema. Also du kannst Bildungsprozesse nicht einfach initiieren, indem du sagst, da mache ich jetzt ein Fach draus. Viele Schulen probieren das ja, weil sie in so einem Fächerkanon stecken, dann mache ich jetzt das Fach Glück oder ich mache das Fach Nachhaltigkeit oder digitale Kompetenzen. ich glaube, das kann man nicht einfach aufdrücken, dieses Thema, sondern nachhaltige Bildung entsteht genau da, wenn sie eben halt nicht als Pflichtthema drinsteckt. Das klingt momentan ein bisschen abstrakt und ein bisschen komisch, aber letzten Endes ist es genau das. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir unsere oder dass ich meine Studierenden, die ja zeitgleich auch Auszubildende sind, dahingehend sensibilisiere, dass sie ihre eigenen Prozesse strukturieren, dass sie Kompetenzen entwickeln. Klar muss ich auch Wissen in gewisser Form irgendwie geben, aber dieses Wissen zielt eher darauf ab, dass sie Methodenkompetenzen entwickeln, dass sie sich selbst in einer Welt, die voller Ambiguität ist, in der sie gar nicht wissen, was ist überhaupt richtig, was ist falsch, wie bewerte ich Quellen. Gerade KI-Thema wird wahrscheinlich heute auch noch irgendwie im Podcast kommen. Aber man merkt halt, man lebt in einer Welt völliger Informationen, wo wir immer in der Lage sein müssen, wie bewerten wir die Quellen. Und da nützt es nichts zu sagen, das ist der richtige Weg und geht diesen Weg und dann ist es immer richtig, so wie es früher der Fall war. In so einem preußischen Schulsystem war es so, lernt genau das und ihr seid für die Welt richtig aufgestellt. Das ist heutzutage nicht mehr so. Und ich bin froh und ich kann auch ein bisschen beruhigen, viele, nicht nur ich, sondern viele in den Bildungsinstitutionen gehen diesen Weg der Kompetenzentwicklung und bieten gerade das den Studierenden an, Kompetenzräume, sich selbst zu entfalten, sich selbst zu entwickeln, Methoden auszuprobieren und auch natürlich professionell gerichtet auf ihren beruflichen Arbeitsprozess gemünzt, das genau einschätzen zu können. Und den Raum müssen wir bieten. Erst dann gelingt, glaube ich, nachhaltige Bildung, so als Antwort auf die Frage, wie gelingt nachhaltige Bildung?
Ich finde das total spannend, weil wir ja auch in unseren Projekten uns viel damit beschäftigen, mit dem Thema Change und mit dem Thema auch Adoption. Also im Wesentlichen, also wie können wir jetzt überhaupt das erreichen, dass sich Menschen auch mit diesen neuen Werkzeugen, die wir ihnen an die Hand geben, ja, das war eine Zeit lang halt irgendwie Zusammenarbeitswerkzeuge, also wie kann ich gemeinsam an Dokumenten arbeiten, wie kann ich Dateien austauschen, wie kann ich von überall und immer arbeiten und was bedeutet eigentlich jetzt der Daumen hoch im Chat? Ist das eine Arbeitsanweisung oder ist das jetzt gelesen oder finde ich das gut? Also es muss ja auch viel mehr verhandelt werden. Und wir haben das Thema natürlich jetzt auch noch viel stärker im Bereich KI, ja? Also wo wir natürlich jetzt eben auch nochmal mit uns die Frage stellen, also wie können wir das eigentlich vermitteln? Weil es ja immer weniger die Möglichkeit ist, dem Menschen jetzt einfach zu sagen, hier oben rechts ist der Drucken-Knopf, ja, und hier ist Speichern unter, sondern du hast ja zwei Leute, die nebeneinander sitzen und der eine findet die KI toll, weil er ihm halt dann irgendwie Struktur gibt, also sozusagen, oder ihm hilft, ein Dokument zu oder eine Idee zu strukturieren. Und der nächste, der direkt nebenan, der den gleichen Job hat eigentlich, nutzt das Thema, um die englische Kommunikation besser hinzubekommen, ja. Und der Dritte hat vielleicht noch irgendwie ein ganz anderes Thema, sozusagen der Letzte auch mit den Feinschliffer dann drüber laufen oder so. Und da, das finde ich total spannend, da nochmal drüber nachzudenken, weil es eben auch hier ja um Kompetenzen geht und viel weniger um reine Wissensvermittlung. Oder wie siehst du das?
Ja, ich finde diese beiden Begriffe schon total schwierig, Wissensvermittlung und auch Kompetenzvermittlung. Wir können in der heutigen Zeit, ist diese Vermittlung von Wissen gar nicht möglich. Das war es auch eigentlich kognitionstheoretisch sowieso noch nie möglich, das zu tun, weil mein Wissen basiert ja immer auf dem Vorerfahrung und dem Vorwissen, den ich erlebe. Jetzt kommt eine Neuigkeit hinein, ein neues Tool, ein neues Werkzeug, KI beispielsweise oder andere Technologien, die auf mich jetzt einprallen oder auch andere Informationen und so weiter. Und ich sortiere diese, und das ist auch so Basis des Konstruktivismus, den ich total spannend finde und nachdem ich eigentlich auch meine Lehre eigentlich auch aufbaue. Das heißt, jede Person selbst konstruiert eigentlich auf Basis des Vorwissens ihre eigene Realität, was sie mit den Sachen macht. Deswegen, du kannst es nicht vorschreiben, Nils. Da hast du völlig recht zu sagen, nutz das so und dann wird das in die richtige Richtung gehen. Du kannst Impulse setzen. Und je nachdem, wie Vorwissen und wo diese Personen gefangen sind, ob sie jetzt sagen, okay, das nutze ich jetzt dafür, meine Englisch-Skills zu verbessern oder ich nutze es dafür, das zu tun, das musst du begleiten. Und da gibt es auch eine ganz gute Form und wir nennen das in der Didaktik auch die Binnendifferenzierung, also individualisiert, das zu ermöglichen. Und das kriegst du nur hin, indem du heutzutage Kompetenzräume öffnest, sag ich mal. Also, und das ist jetzt wieder ein zweites Problem, was wir dadurch öffnen, denn dann heißt es einfach, du hast eine Selbststeuerung. Jetzt sind die Teilnehmenden, die Lehrenden, sag ich mal, da drin und sind in einem völlig offenen Raum und sollen selbstgesteuert irgendetwas machen, dann sind sie total orientierungslos. Und das passiert auch in diesen Situationen, wo du von Change sprichst. Ne? Also diese Orientierungslosigkeit, da müssen wir helfen als Lehrende, als Trainer, als Ausbilder, als Coaches, da zu sagen, wir bieten dir genau diese Orientierung. Wie wär's denn damit? Wie wär's damit? Wir geben Impulse, wir zeigen auf, wo die Reise hingeht. Und das ist das, was wir auch eigentlich schon in der beruflichen Bildung schon lange erleben, dass die Lehrerinnen und Lehrer eigentlich nicht reine Wissensvermittler sind und in dem Sinne, die auch ich als Professor so der Wissensgeber gesehen wird, sondern eher der Strukturgeber und die Strukturgeberin sind. Und dann öffnest du eigentlich ein ganz, ganz tolles Feld, weil du dann individuell die Leute ansprichst, mit ihren Prozessen, mit ihrem Vorwissen darauf anzuschließen und etwas zu tun. Und das ist total spannend, das zu tun und vor allen Dingen auch loszulassen. Und jetzt kommt noch ein Punkt dazu, die Unsicherheit überhaupt zu erfahren, weil ich als Professor, wenn dann heute Leute, gerade gestern kam wieder, ja, wir nutzen das Tool Finn. Ich so, ich habe keine Ahnung, welches Tool findet ihr jetzt benutzt. Das ist irgendein AI-Tool. Ich weiß nicht, was das ist. Das kennen Sie doch bestimmt. Ich so, nee, überhaupt nicht. Sie müssen mir jetzt mal erklären, was machen Sie überhaupt damit, um überhaupt einzuschätzen, wo drin sind Sie denn an diesen Themen? Und dann merkt man erst, okay, na, ich bin nicht der Allwissende. Und das ist sowieso so. Ne? Je mehr man weiß, weiß man eigentlich, ich weiß viel zu wenig über die ganzen Sachen. Und das kann ich auch nicht. Aber meine Aufgabe, gerade so auch als für euch vielleicht auch so im Bereich des Change zu sein, loszulassen, zu begleiten, und so eine kontinuierliche Begleitung vielleicht auch anzustrengen und sagen, wie kann ich euch dann diese Strukturen geben, um in dieser volatilen Ambiguitätsempfinden, was die Leute dann haben, da zu unterstützen und zu helfen.
Ja, ich stelle mir das in Summe aber schon auch echt kompliziert vor, nicht nur komplex, sondern kompliziert, da einfach auch am Puls der Zeit wahrscheinlich zu bleiben. Ne? Also ich glaube, das ist ja durchaus, was unser Bildungssystem leicht vorwerfen kann, dieses, also wir können jetzt bestimmt darüber unterhalten, wie sehr KI schon wirklich stattfindet in Schulen zum Beispiel, aber auch das Thema Nachhaltigkeit an sich sozusagen. Aber jetzt auch nochmal aus deiner Perspektive, für wie wichtig hältst du es denn aber, da auch am Puls der Zeit zu sein und irgendwie auch die Themen, die ja gerade auch junge Menschen, uns eingeschlossen, eigentlich alle in der Gesellschaft beschäftigen, die wirklich auch konsequent zu integrieren. Das klingt so toll und ich glaube, wir sind uns alle einig, aber die Realität ist ja schon noch eine andere wahrscheinlich heutzutage, oder?
Ich gebe dir mal ein gutes Beispiel, gute Frage, finde ich. Und das ist natürlich auch nicht einfach zu antworten darauf, aber mit einem Beispiel wird das Ganze deutlich. Ich habe eine ganz klare Grundlagenvorlesung, die ich halten muss. Rechnerorganisation. Da geht es um Schaltwerke, Logikgatter, Schaltnetze. Ja, also wirklich einfache Grundprinzipien, wie diese ollen Dinger überhaupt funktionieren, die wir hier vor uns haben, ob es jetzt hier so ein Smartphone ist oder so. Und da habe ich das gemacht, da habe ich gesagt, pass auf Leute, ihr erklärt mir, was ihr darunter versteht. Ihr lest natürlich die Lehrbücher dazu und das ist auch eine Grundlagenveranstaltung, die ist natürlich auch in den ersten Semestern auch erst und so weiter. Und dann habe ich jetzt eine Präsentation von Studierenden gehabt und die haben mir das sehr gut präsentiert und haben auch Probleme daran aufgezeigt. Und am Ende habe ich sie einfach mal gefragt, die eine Frage nur. Ich so, was hat euch das jetzt gebracht? Also es ist ein grundlegendes Thema. Und dann hat einer wirklich aus Überzeugung, das ging nicht um Noten, es ging nicht um Bewertung, hat gesagt, oh, wissen Sie was, Herr Klafke, jetzt habe ich endlich verstanden, wie die Dinger funktionieren. Jetzt weiß ich nicht, was mir es genau jetzt bringt in der Zukunft, aber jetzt kann ich daraufhin etwas auch wahrscheinlich besser entwickeln. Und alleine dieses Learn hat mir gezeigt, wo ich einfach sage, ja, genau das ist es konkret. Traut euch nicht zu sagen, hinzustellen, ich bete jetzt die Schaltnetzwerke runter, schlagen Sie Lehrbuch Seite 1.4 auf und dann machen wir das jetzt und machen die Übung dazu. So funktioniert Lehre. Der hätte das nie verstanden. Er hat gesagt, die anderen, die wir jetzt da haben in dieser Rechnerorganisation, weil sie haben ja nur ein spezifisches Thema gehabt, das andere kommt ja noch mit Scheduling und was weiß ich nicht. Das sagt er, ich werde mir das jetzt auch angucken. Und dann hat man den Kick zu einer intrinsischen Motivation geschaffen, dass die Leute einfach sagen, gar nicht so schlecht, was die da eigentlich machen, auch wenn es eine Grundlagenveranstaltung ist. Das heißt, wir kriegen schon den Switch hin zwischen unserer tradierten Wissensvermittlung, wenn man so will, hin zu Formaten, die es einem ermöglichen, da auch wirklich intrinsisch dran zu arbeiten. Das geht, man muss es nur wollen und man muss es auch aushalten, dass Präsentationen schlecht werden und ist dann halt so.
Ja, und wieder diesen Raum schaffen, über den du schon gesprochen hast am Ende, ne?
Genau. Ja. So kann man den. Das ist der Raum, von dem ich rede. Das kann auch ganz klein sein.
Aber jetzt mal zum Thema Nachhaltigkeit nochmal dieses NABET, ne? Wo wir darüber ja gesprochen hatten. Wenn man das jetzt nochmal anwendet auf das oder die Vermittlung von Nachhaltigkeit oder sozusagen oder das Anregen, halt das Thema halt irgendwie mitzudenken, wie nimmst du das halt wahr? Gilt da was anderes oder gilt das eigentlich genauso wie andere Inhalte auch? Was probiert er da aus und wie geht dir das Thema an?
Genau, das zielt ja direkt auf dieses Forschungsprojekt. Und so ganz genau, Maike, schließt es genau wieder daran an, wie passt das denn jetzt an unsere geordnete, curriculare Welt, in der wir eigentlich alles vorgeben. Die Studiengänge sind akkreditiert, die Ausbildung hat einen ganz klaren Ausbildungsrahmenplan und einen Rahmenlehrplan. Jetzt ist die Frage, wie integrieren wir denn das Ganze und wie können wir das machen? Und genau da setzen wir auch an diesem Projekt an, denn es ist natürlich alles hochreguliert. Ne? Man kann natürlich sagen, auch Deutschland überreguliert, ja, was weiß ich, keine Ahnung, und auch die Lehrpläne. Aber wir müssen eben halt bundesweite, transferierbare Möglichkeiten schaffen, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Und das ist jetzt nicht nur das Thema Green IT oder Green Coding, energieeffizientes Coding oder Kreislaufwirtschaft und alles das, was da reinzählt, sondern es geht mir in diesem Projekt gerade nachhaltige Bildung in der Informatik etwas zu schaffen, was bislang völlig unterrepräsentiert ist in der Informatik, nämlich ein Umdenken, was tun wir denn eigentlich, wenn wir Anwendungen entwickeln. Wenn wir einfach draufklicken und die nächste Cloud öffnet sich und wir packen da einfach unsere Anwendungen dort rein und dann laufen die Dinger und wir wissen gar nicht, wie lange laufen die überhaupt. Wir wissen das gar, wir haben eigentlich gar kein Bewusstsein mehr beim Entwickeln, wenn wir keinen Sustainability, alle sagen ja First-Ansatz, aber zumindest Ansatz in der Entwicklung kennen. Und da schließt unser Projekt so ein bisschen an. Wir analysieren jetzt erst einmal bei den Unternehmen, wo besteht denn überhaupt die Möglichkeit, relativ schnell etwas zu erreichen, wenn wir zum Thema Sustainable IT oder auch nachhaltigen Einsatz von anderen Technologien wie KI beispielsweise, wenn wir da ansetzen. Und wo ist gerade der Painpoint bei den Unternehmen? Was können sie eigentlich tun? Natürlich ist Energie gerade in der heutigen Zeit auch ein großer Faktor, was die Kosten angeht. Und der Green IT im Sinne einer ökonomischen Nachhaltigkeit natürlich ein schneller Impuls zu sagen, da können wir dran ansetzen und das bringt auch echten Value fürs Unternehmen. Das ist das eine. Aber das andere ist vielmehr, wie kriege ich die nachhaltig aufgeschlaut, unsere Lernenden allgemein, sowohl, und da schließe ich die Unternehmen ein, an die es sich jetzt richtet, als auch die Lernenden, und ich sage jetzt bewusst Lernenden, weil es nicht nur die Ausbildung ist, sondern auch ganz stark in die IT-Weiterbildung reingeht. Und da wollen wir also wirklich berufswissenschaftlich analysierte, erforschte Bedarfe auf Seiten der Unternehmen aufnehmen und die Ergebnisse daraus in Lehr-Lern-Szenarien gießen, die modular sind, die auch als OER zur Verfügung stehen. OER steht für Open Educational Resources, also im Sinne eines Open-Source-Ansatzes, Public Money, Public Code. Wir werden vom Bundesministerium finanziert, um dort eben diese Bildungseinheiten und diese Bildungsmodule, wir wissen noch gar nicht genau, wie sie aussehen werden, zur Verfügung zu stellen. Aber die haben einen großen Connect zu den Regularien in der IT-Aus- und Weiterbildung.
Finde ich mega spannend. Und jetzt nur nochmal für die HörerInnen. Wir reden ja von Projekt. Projekt kann ja sein 4 Wochen, 20 Tage oder über mehrere Jahre. Kannst du da nochmal kurz den Rahmen geben, damit auch alle ein Verständnis oder sich das vorstellen können?
Also ich bin total froh, dass wir das umgesetzt bekommen haben. Es ist wirklich ein 3-Jahres-Projekt, was jetzt gerade im Januar gestartet ist. Also wir reden jetzt am 20.03.26 und im Januar 26 hat das Projekt gestartet. Man muss sich vorstellen, im Januar 25 wurde es schon beantragt. Das hat also eine ganze Zeit gedauert, bis es jetzt auch bewilligt wurde erst einmal. Und jetzt haben wir aber für diese 3 Jahre richtig Zeit, es nachhaltig aufzustellen. Und da würde ich nochmal ganz kurz was zu den Partnern sagen. Wir als berufliche Hochschule genau in dieser Chimäre zwischen Ausbildung und auch Studium sind dort Verbundkoordinator und mitbeteiligt an dem Projekt ist Rainer Karcher und Anthea Wagner mit der Hardprint GmbH mit da drin, die uns sozusagen den Zugang zu den Unternehmen öffnen, weil wir als Hochschule haben schon eigentlich starke Kooperationen zu Unternehmen, so ist es nicht, aber dennoch haben wir diese Unternehmenszugänge, die brauchen wir. Und das kriegen wir durch Hardprint und natürlich auch die Sicht auf Nachhaltigkeit, auch aus so einer unternehmerischen Perspektive. Und ein weiterer Verbundpartner, der da drin ist, das ist die Europa-Universität Flensburg. Und die ist dort auch für die Lehrerbildung zuständig im Bereich der Informatik. Was total interessant ist, was heißt, wir schließen jetzt nicht nur die Schere zwischen Berufsbildung, wir machen irgendwelche Bildungsmodule in Richtung Nachhaltigkeit und legen sie nur daran ein, sondern wir verankern sie auch konsekutiv in die Lehrerbildung. Und das ist sozusagen ein Vorteil, wo der Bund gesagt hat, ja, das ist förderwürdig und wir schauen mal, wie das aussieht. Und ganz bewusst trägt es auch den Namen eines Transformationsprojektes, was total spannend ist, und findet in dieser Förderrichtlinie berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung statt. Und da sind wir ganz froh, das sind wir eins von 14 Transformationsprojekten, die da jetzt dran sind. Wir tauschen uns da natürlich auch auf Bundesebene aus. Und man sieht halt durch diese Projektgröße über 3 Jahre, hoffe ich, dass wir uns auch wirklich eine wirkliche Nachhaltigkeit da reinziehen. Und ich hoffe es nicht nur, sondern ich glaube auch auf meine Expertise und Erfahrung als Professor, das werden wir auch erreichen. Dort werden wir auch nachhaltig wirken können.
Total spannend. Ich würde gerne noch mal einmal schwenken zu dem Thema KI. Wenn du jetzt mal auf deine Studierenden schaust, ja, wie ist denn das jetzt da eigentlich mit KI? Inwieweit ist das jetzt irgendwie schon angekommen? Also ich habe einen gewissen Blick halt wieder drauf, wenn ich irgendwie auf meine Kids gucke. Da ist das teilweise, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die halt schon so, dass das schon wieder so ein bisschen durch ist, dass dieses Unterhalten mit ChatGPT und so weiter und so fort halt sehr en vogue war. Jetzt halt dann das irgendwie irgendwo seinen Platz gefunden hat, ja. Also gewisse Sachen werden halt dann irgendwie, erschließt man sich über YouTube, sage ich mal. Gewisse Sachen erschließt man sich halt dann irgendwie über GPT und bei manchen nutzt man weiter in den Browser. Also das ist halt da einfach ein Werkzeug und nicht mehr das primäre Werkzeug. Na, also wo es am Anfang total das primäre Werkzeug war, ja. Also ich halt kam mir wirklich, gefühlt 80-jährig vor, weil wenn ich da halt noch irgendwie da halt noch was im Browser eingegeben habe. Wie ist denn das jetzt bei dir? Wie ist denn da dein Gefühl?
Meine Studierenden, gerade in der Fachinformatik, die haben natürlich so einen doppelten Berufsbezug dazu. Erst einmal sind sie ja Auszubildende im Unternehmen und kriegen dort Aufgaben, wie zum Beispiel Rack-Pipeline zu bauen zu ihrer Wissensmanagement, sodass sie das KI-System andocken können. Oder sie haben Aufgaben, wo sie auch eigene Machine-Learning-Projekte umsetzen, die jetzt nicht gleich KI sind, aber in diese Richtung gehen und neuronale Netze trainieren. Das ist schon mal die Aufgabe, die sie schon mal haben. Das heißt, also sie haben dort eigentlich schon einen ganz anderen Bezug zu KI als jetzt normale, sag ich mal, BWL-Studierende, die eher die Gen-AI nutzen, um dort ihre Hausaufgaben damit schreiben zu lassen oder ihre Referate damit ausarbeiten zu lassen. Also, als allererstes, als KI aufgekommen ist, habe ich gesagt, oh geil, lasst bitte alles sofort zu. Alle Universitäten haben sofort gesagt, nee, wir schließen alles. Die Prüfungsausschüsse haben sofort gesagt, nein, wir brauchen unbedingt KI-Detektoren, weil die schummeln hier, das sind Plagiat. Ich so, nein, lasst das alles zu. Ich gehe davon aus, dass alle KI nutzen. Also das, was sie an Produkten uns geben, eben halt machen. Sag ich. Und was wir allerdings jetzt machen müssen, ist unsere Prüfungsform ändern. Und da muss ich sagen, hat unsere Hochschule eine wirklich progressive Prüfungsordnung, dass wir das genau machen können, nämlich Kompetenzen überprüfen können. Und das kann ich eben halt nur, wenn ich mit Leuten eben halt darüber spreche, was sie dann eigentlich auch tun mit der KI. Und jetzt hat sich das, und ein Stück weit stimmt das, Nils, das ist genau das, was ich auch sehe, hat sich das bei meinen Studierenden gerade in den höheren Semestern gezeigt, weil sie eigentlich merken, ich muss ja sowieso das ihm darstellen, Herr Klafke, was ich gemacht habe, was ich getan habe, wie meine Struktur ist, wie meine Herangehensweise ist, wie mein Forschungsdesign ist. Da nützt mir KI zwar zur Erstellung, ja, nutze ich, klar, aber ich bin immer der Human in the Loop und da bin ich natürlich mit drin. Und auf der anderen Seite kann ich dann auch sagen, naja, das, was mir die KI da liefert, jetzt an Fachwissen, das kann ich nicht gebrauchen, weil das enorm biased ist. Und das ist es. Und das liefert eben halt aktuelle Modelle nicht. Sie können eben halt nicht in diesem Fachwissen wirklich die Schere richtig valide schließen. Sie liefern keine Evidenz und keine Validität. Und genau die brauchen wir. Und darauf lege ich allerdings Wert in der Bewertung. Ja, dann ist natürlich klar, kann ich mit KI gar nicht leisten. Ich kann zwar irgendetwas umherschwurbeln und mir mal eine gewisse Kreativität, eine Gliederung liefern lassen, alles gut, und mal bestimmte Zusammenhänge mir liefern lassen, auch vielleicht ein Deep Research machen und so, das ist alles in Ordnung. Aber wenn man auf diese eigene Leistung geht, merkt man sehr schnell, es ist ein Werkzeug geworden. Und ich habe auch viele Vorträge im Bereich der Entmystifizierung von KI gegeben, gerade vorletzte Woche im schleswig-holsteinischen Schulministerium bei allen Studienleitern. Da saßen A15 alle Studienseminarleiter, die für die Lehrerbildung, für die praktische Lehrerausbildung zuständig sind. Alle 60 Stück waren da vereint. Die wussten alle, was mit KI funktioniert und nicht funktioniert. Und die haben den Vortrag auch nochmal dankend aufgenommen, weil sie meinten, ja, irgendwie, wenn wir so prüfen, tangiert uns das gar nicht. Und dann meine ich, genau so ist es. Und das tun sie auch. Und da sind die auch schon recht weit in der Bildung, wo man immer denkt, ja, eigentlich hängen die hinterher. Nee, aber die wussten die aktuellen Didaktiken, die kennen Doris Wessels, die kennen also alle Ansätze, die auch kritisch mit KI umgehen, aber nicht KI-feindlich sind, sondern gerade in dem Sinne sagen, setzt euch mit der Technologie auseinander. Und das ist total wichtig. Diese Auseinandersetzung mit Technologien. Nutzt die Technik dort, wo sie genutzt werden kann. Wir als Informatiker sind total faule Wesen. Das ist total wunderbar, weil wir automatisieren alles, was geht. Aber es muss dann auch valide sein. Und da, wo es skalierbar ist, nutzt die Technik. Da, wo es nicht skalierbar ist, nutzt die Technik nicht, dann nutzt das hier. Und das ist ein Element, also ich habe auf meinen Kopf gezeichnet. Wenn man das im Kopf im Podcast dann sieht. Und insofern denke ich, das ist der wesentliche Schritt dahin, das auch auseinanderzuziehen. Und dann wird schnell klar, auch für die Arbeit an der Hochschule, so müssen wir vorgehen und nicht anders, um auch nachhaltig auch wirklich etwas zu bewirken.
Also es geht ja für dich als Lehrender darum, sozusagen deine Studierenden ready für den Arbeitsmarkt zu machen in irgendeiner Art und Weise. Was ja jetzt doch durch KI, glaube ich, schon echt disruptiv nochmal werden wird, ist, wie auch Organisationen gedacht werden. Also wir haben jetzt ja die ersten Modelle gesehen, dass es nicht mehr die Pyramide ist, viele Juniors und dann immer mehr die fachliche Weiterentwicklung, sondern es wird prognostiziert, dass ja kaum noch Junioren vielleicht gebraucht werden oder frisch ausgebildete Menschen, weil ja diese klassischen Recherchetätigkeiten für uns in der Beratung, bauen wir mal eine Präsentation, recherchieren mal ein bisschen was zu dem Unternehmen, wird ja eine KI auch machen können oder kann eine KI aktuell schon. Ist das Thema, also eine Frage, die eigentlich mehrere Fragen bin, halt beschäftigt das aktuell schon deine Studierenden? Beschäftigt euch das aus der Lehre? Siehst du das vielleicht gar nicht so dramatisch? Also aktuell sind das ja noch Bilder, die gezeichnet werden. Wie schaust du darauf?
Das ist in der Tat, Maike, wirklich ein reales Problem, was mich auch wirklich umtreibt gerade. Ne? Also wie kriegen wir das hin? Ich sehe in meinem Netzwerk, noch im IT Executive Club Netzwerk mit vielen CIOs und da auch spreche ich mit denen und ich weiß um die wirtschaftlichen Zwänge, die sie jetzt machen, die sie haben, die die Firmen auch in dieser schwierigen wirtschaftlichen Zeit jetzt gerade haben und jetzt sagen, der erste Reflex ist, das, was ich natürlich an Effizienz nutzen kann, nehme ich halt als Effizienzgewinn von der KI mit rein und streiche genau diese Sachen, einfache Code Reviews, Datenbankabfragen, Standarddokumentation. Das ist keine Fehlinformation, dass die Juniors einfach gestrichen werden, diese Stellen. Das ist wirklich Realität. Wir merken das auch an den Auszubildenden-Studierendenzahlen, dass sie jetzt runtergehen und abnehmen. Diesen Reflex, Juniorstellen zu streichen, halte ich für äußerst kurzsichtig und sehr, sehr gefährlich. Und das wissen auch alle und alle ducken sich nach unten, wenn ich mit denen spreche, weil die sagen, ja, aber wir können gerade nicht anders. Ne? Sie kriegen vorstandsgetrieben ihre Zahlen, ihre KPIs, da müssen sie drauf achten, da geht es rein. Das heißt, wer heute nicht in Nachwuchs investiert hat, hat in 5 Jahren kein mittleres Management und in 10 Jahren keine Senior-Entwickler oder beziehungsweise auch die, die genau das brauchen, um diese Technologien, die KI zu orchestrieren. Das heißt, die Pipeline bricht weg und die Unternehmen unterschätzen gerade aus meiner Sicht, was das für die Zukunft bedeutet. Aber wenn ich natürlich, und das sagt Marcel Aberle, ein Zukunftsforscher, den ich sehr, sehr schätze, dieser Quartalskapitalismus, der killt jegliche Innovation. Weil genau das ist genau das Problem. Ich gucke hier kurzfristig auf Zahlen. Das hat Auswirkungen mittelfristig jetzt auf meine Personalplanung. Am Ende werden Sie sehen, und das ist auch auf den IT-Strategietagen gekommen, wir müssen weg von den Hyperscalern, wir müssen weg von den Big Tech, wir wollen wieder selbst Builder werden. Ja, aber wie denn? Mit White Coding? Ganz ehrlich, das ist nicht die Antwort. Wir brauchen Leute, die technische Systeme verstehen und anwenden können. Deswegen sind alle Initiativen, die das unterstützen, und ich hoffe, ich darf das kurz in dem Podcast eine kurze Werbung machen, auch für die Hacker School, die nämlich dort, da bin ich nämlich auch in dem Beirat, wo ich nämlich sage, das ist total wichtig, den Kindern jetzt das Programmieren trotzdem weiterhin beizubringen, weil wir brauchen das technische Verständnis ganz, ganz dringend. Und das fehlt, wenn wir uns jetzt einfach auf die Technologie verlassen und das blind einfach als Effizienzgewinn mitnehmen, was dann faktisch auch nicht ist. Harvard-Studien zeigen, 90% der Effizienzgewinne sind dahin. Also ne, da auch eine Konsolidierung. Konsolidierung überall, wo ich das gerade merke. Der KI-Gehype geht da relativ stark runter, weil wir erstmal wissen, was können diese Tools überhaupt und was können sie gerade nicht.
Ja, ich finde es auch. Ich glaube, die Rechnung wird kommen so. Und am Ende, wenn man jetzt mal auch weggeht vom vielleicht einzelnen Unternehmen, ist, glaube ich, auch gesellschaftlich echt schwierig. Und am Ende Zukunftsfähigkeit auch Deutschland. Also wenn wir da jetzt echt die jungen Menschen gerade so vergessen und die sich nicht gesehen fühlen, dann werden sie auch woanders hingehen. So, ne? Und ich glaube, dass das fatal ist auch für uns.
Und das ist aber noch ein weiterer Punkt. Das ist nicht nur gesellschaftlich das Ganze, sondern wenn ich jetzt auch rein aus ökonomischer Sicht eines Unternehmens das sehe, die unterschätzen gerade massiv, was es bedeutet, KI-Systeme zu pflegen, zu überwachen, weiterzuentwickeln. Das ist keine triviale Aufgabe. Jeder hat gesagt, auch Mensch, dann haben wir unsere IT. Naja, brauchen wir eine IT-Abteilung. Dann wurde das so hinterhergezogen und man merkt, das ist ja doch recht teuer gerade, der ganze Betrieb. Das wird uns richtig auf die Füße fallen. Das ist auch ein Kostenthema. Also so sehr ich jetzt auch das eher moralisch, ethisch, qualitativ bewerten würde aus gesellschaftlicher Sicht, sehe ich das auch aus Sicht eines Unternehmens, machen sie da gerade einen ganz, ganz großen Fehler. Und das muss man immer wieder tun.
Ja, also ich glaube auch, also es findet ja eine Verlagerung statt, logischerweise. Es wird halt auf alle Fälle, gerade wenn ich jetzt mehr Prozessautomatisierung halt irgendwie reinbringe, was es ja im Wesentlichen halt irgendwie ist, wenn ich halt irgendwie die Nutzung halt von KI zumindest auf der Prozessebene halt irgendwie mehr reinbringe, müssen diese Themen ja auch irgendwie laufen und auch irgendwie fliegen und auch verstanden werden und halt dann irgendwie im Zweifel will ja auch mal jemand wissen, wie halt irgendeine Entscheidung halt irgendwie zustande gekommen ist, ja, also aus welchen Gründen auch immer man dahinter nochmal drauf gucken muss und halt dann im Endeffekt eigentlich bedeutet das natürlich eben auch eine hohe Integration wiederum und weil ansonsten habe ich ja eigentlich, baue ich mir das Thema wieder, was ich ja damals mit Access-Datenbanken und Excel-Makros mir schon mal sozusagen mal in der Vergangenheit mal gebaut habe. Ja. Das bedeutet, die ganzen Themen, also alles, was ich schaffe, muss ja hinterher auch in irgendeiner Form maintained werden. Und ich glaube auch, dass es halt ein großes Thema ist. Ich glaube, es wird sich halt auch verlagern, dass, glaube ich, Geschäftsmodelle gerade von den Unternehmen, die auch viel mit Research beschäftigt sind und dieser Research in dem Kontext nicht mehr so gut bezahlt wird. Ja, gibt es auch andere Branchen wie alles, was jetzt Werbung und so weiter irgendwie anbelangt, die halt natürlich irgendwie auch nochmal, wo die Kunden das einfach voraussetzen, dass KI halt irgendwie mitgenutzt wird, dann muss es sich halt dann aber eben auch im Geschäftsmodell widerspiegeln. Und gleichzeitig bedeutet das ja aber auch, dass diese harte Schule, die ich jetzt ja irgendwie auch lerne, indem ich jetzt mal wirklich im Research unter Druck irgendwelche Ergebnisse bis irgendwann liefern muss, das prägt ja total und das bildet ja auch total aus. Und wenn diese Personen fehlen, wird uns da tatsächlich halt was fehlen. Also das ist schon, und gleichzeitig muss es irgendwer bezahlen. Ne? Und das ist schon sicherlich was wir da erstmal gucken müssen, wo da die Reise hingeht. Also echt spannend.
Ja, das kann ich nur unterstützen. Und es ist ja auch so, dass man aufhören muss, in den Jobtiteln da zu denken. Man muss dieses Ganze systemisch fassen. Und da habe ich auch ehrlich gesagt ein bisschen Probleme, wo sollen denn die Leute herkommen, die ein solches Erfahrungswissen, ein solches Systemwissen mitbringen? Genau, es geht ja nicht nur um Technologie zu handeln, sondern auch das Wissen, ne? Also gerade Wissensmanagement im Unternehmen auch darüber irgendwie zu erlangen und auch gerade dieses, wir nennen das Tacit Knowledge, also das tacite Wissen, was so der Handwerksmeister hier in seinem Büchlein immer drin hatte, was wirkliches Erfahrungswissen ist, das geht verloren. Das geht verloren, wenn man da nicht dran arbeitet. Und gerade, also das ist ja auch die Frage, was macht die Qualität meiner Arbeit aus? Die muss ich einschätzen können. Denn manchmal reichen 80%, manchmal muss ich 90% liefern. Ich muss garantiert nie 100% liefern. Das macht keiner von uns. Das brauchen wir uns nicht vorwarten. Aber das Problem ist ja, das einzuschätzen, diese Qualität, die ich zu liefern habe. Und da wird es schwierig, wenn ich nicht das professionelle Auge habe. Das muss ich selbst erfahren. Und deswegen Erfahrungsräume liefern, Kompetenzräume liefern, diese zu entwickeln und auch die in solchen Unternehmensstrukturen zu liefern, ist total wichtig. Und erst dann schafft man so eine Nachhaltigkeit. Selbst in diesen kleinen Elementen, was ich von der Rechnerorganisation gesagt habe, dass der gesagt hat, jetzt habe ich das endlich verstanden. Selbst wenn es so ein kleines Artefakt ist, das darf man auch mal ein bisschen feiern.
Absolut. Ja, und Henning, also ich glaube, wir könnten noch 3 Stunden weiterreden. Die Zeit lässt es nicht zu, aber ich habe das Gefühl, das war der Beginn einer Konversation, wenn du da auch Bock drauf hast.
Total gerne, ja. Ich merke das auch. Es sind total viele Dinge, die wir noch ansprechen könnten. Und ich glaube auch, dass wir da auch echt gut zusammenpassen. Ja, super.
Genau, und lass uns auch gerne immer mal wieder jetzt im Verlaufe eures Projekts auch einfach so Check-ins machen. Ich finde das total spannend, wie ihr das auch angeht und was für Erkenntnisse da kommen. Und es ist ein maximal wichtiges Zukunftsthema, das wir hier gerade besprechen. Und auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Als Abschluss, was würdest du jetzt nochmal unseren HörerInnen wirklich mitgeben wollen? Also was sollen wir heute alle jetzt nochmal mit nach Hause nehmen?
Also ich würde sagen, das sind 3 Dinge. Erstens, KI ist nicht der Untergang, man muss nicht verteufelt werden. Sie ist ein Werkzeug. Frage ist auch nicht, ob wir sie nutzen, sondern wie wir sie nutzen, wie wir sie verstehen und verantwortungsvoll einsetzen. Und darauf gilt es, und das ist das zweite Ding, Bildungskonzepte so zu entwickeln, denn Bildung ist das mächtigste Werkzeug, was wir da eigentlich auch haben, für die Einzelnen, für die Gesellschaft. Und wir brauchen eben halt eine Bildung, die so nachhaltig ausgerichtet ist, wie wir sie beschrieben haben, jetzt hier so in dem Podcast, nämlich diese Kompetenzräume, Erfahrungsräume zu geben. Und das Dritte ist eben halt, und da möchte ich auch nochmal ganz stark ermutigen, das ist kein Geschäftsmodell von mir, wir sind eine öffentliche Hochschule, also ganz ehrlich, aber investiert in Ausbildung und Weiterbildung. Und wenn ihr das jetzt nicht macht, liebe Unternehmen, dann habt ihr in Zukunft ein großes Problem. Bildung ist die einzige Ressource, mit denen wir in Deutschland eigentlich richtig punkten können und immer gepunktet haben. Also, da nicht aufhören, bitte dranbleiben, es ist keine Kostenstelle, sondern es ist auch noch nicht mal eine Investition. Es ist wirklich nachhaltiges Wirtschaften.
Ganz lieben Dank, Henning, für diesen Appell. Mhm. Und ich freue mich auch auf den weiteren Austausch. Und es hat mir sehr viel Freude gemacht.
Danke für deine Zeit.
Danke, danke. Ja, macht's gut.
Ja, Maike, wir hatten Henning zu Gast. Was nimmst du denn mit? Beziehungsweise was hat das Gespräch jetzt mit dir gemacht?
Boah, echt viel. Ich finde es so spannend. Ich habe das echt ernst gemeint. Also ich werde noch 3 Stunden weiterreden können, weil dieses KI-Thema ja einfach so, also ich finde es total aufregend, an so einer krassen technologischen Entwicklung so eng dabei sein zu dürfen, bei der wir uns ja alle einig sind, wie disruptiv sie auch sein wird. Also unser Arbeitsalltag wird sich komplett verändern. Ich lande dann immer wieder da, wo halt viel Licht ist. Also uns begeistert das natürlich als Beratungshaus und irgendwie auch als Techie-Bude, ist aber auch natürlich viel Schatten. Ne? Also das sind die Konsequenzen. Wie kriegen wir das eben auch gerade eben in unser Bildungssystem? Und was bedeutet das einfach auch, finde ich, für junge Menschen gerade auch A, damit aufzuwachsen, aber auch B, was für Zukunftsperspektiven bieten wir noch? Und das war so cool, da finde ich, mit ihm einzutauchen. Ich finde, er hat dann total interessanten Blick auch nochmal aus dieser lehrenden Perspektive, den ich total schätze. Und man hört ihm ja auch, ne, also es sich auch als Studentin war es immer das größte Glück, wenn man einen Professor hatte, der die Fachlichkeit hatte und aber auch noch die Rhetorik, Begeisterungsfähigkeit auszulösen. Ja. Das finde ich, also das spürt man ja auch hier im Podcast total. Und bei dir?
Ja, fand ich auch wirklich gut. Ich fand auch irgendwie jetzt beruhigend zu sehen, dass dieses ganze Drama, man kann ja jetzt halt quasi gar keine Prüfung mehr abnehmen. Mhm. Und da ist ja alles nur noch KI und so weiter und so fort. Dass entgegen meiner Befürchtung schneller Volley genommen wird, ja. Also ich hatte so gedacht, okay, jetzt dauert es erstmal 10 Jahre, so überspitzt gesagt. Und dann muss ich jetzt irgendwie auch nochmal an mir arbeiten, dass ich da halt irgendwie jetzt auch da den Menschen halt dann irgendwie auch einfach unterstelle, die da tätig sind. Und die meisten von denen wollen ja wirklich halt sozusagen auch wirklich was verändern und den Leuten halt auch was beibringen. Und sie setzen sich auch auseinander und haben ja viel mehr Kompetenz im Bildungsumfeld, als ich das jetzt habe sozusagen. Und der da halt irgendwie jetzt wie einer von 80 Millionen Bundestrainern da von der Seite dann quatscht, ja. Und insofern ist das, fand ich das halt irgendwie total interessant und finde das irgendwie auch ermutigend. Gleichzeitig finde ich das irgendwie auch toll, dass es eben dieses Projekt gibt oder auch so einen Raum gibt, wo man halt dann eben auch mit einem vernünftigen Ansatz auch dieses Thema Nachhaltigkeit in dieses Thema IT auch mit reinbringt. Weil ich glaube, es muss ja quasi in alle Themen halt dann irgendwie auch entsprechend mit reingewoben werden, dass sie da halt wieder den Rahmen haben, sich drum zu kümmern. Und ich freue mich natürlich auf den Austausch, sowohl mit Henning als auch natürlich mit Rainer demnächst mal wieder. Und insofern sollten wir die halt auch mal wieder zu unserem Strategie- und Expertentag einladen und dann halt nochmal wieder das ganze Thema noch ein Stück tiefer legen.
Ja, finde ich auch. Hat Spaß gemacht mal wieder, Nils. Ja, und ich freue mich auf die nächste Folge.